Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo, liebes Publikum. Wir haben das gerade schon mal gemacht, weil ich bin voll lachend auf dem Tisch zusammengebrochen, aber ich wollte es trotzdem nochmal machen. Schön. Es ist wunderschön. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Medizin versus Didaktik. Und heute beschäftigen wir uns mit einem, ja, mit einer Art Metathema, was mich persönlich auch sehr interessiert und wo ich schon ein bisschen was zu gearbeitet habe und das dem Robert heute mal vorlege und mit ihm in den Diskurs gehe dazu.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Diskurs ist. Also, Robert Tannen ist auch da, hallo.
Ach so, das ist der Robert.
Ja, der ist immer hier.
Der gehört zur Einrichtung.
Nee, ich glaube gar nicht Diskurs, sondern ich habe ganz viele Fragezeichen. Und ich werde ganz viele naive Fragen stellen.
Das ist gut so.
Das ist ja meine Kernkompetenz.
Ja, das hast du lange gelernt.
Ich mache es trotzdem.
Genau. Das Thema ist Interkulturalität oder Transkulturalität, je nachdem, welchem Kulturverständnis oder Begriff man zugeneigt ist. Und die Bedeutung, die es hat im späteren Job und die es im Studium haben sollte, aber finde ich persönlich noch nicht hat. Obwohl es im NKLM doch ziemlich breit auch mit Lernzielen auch hinterlegt ist, wenn man mal so an die Standorte guckt. Mhm. Es gibt ein paar schöne Pilotprojekte, ein paar nette, irgendwie kleine, so, aber es ist alles nicht wirklich oder häufig, sagen wir mal so, es gibt bestimmt sicher ein paar Ausnahmen, nicht gut integriert und ich finde, das bräuchte mehr. So, das erstmal so, schon mal so als Startaussage. Ich übergebe an dich, Robert. Fang an mit deinen Fragen.
Ich gebe dir recht. Also aus meiner Ausbildung, da war das kein Thema. Mhm. Und ich bin Essen studiert und Essen ist durchaus eine Stadt, wo das wichtig sein könnte. Das hat nie eine Rolle gespielt. Mhm. Das ist etwas, was später irgendwie so on the job, was man irgendwie da so machen muss. Wobei das natürlich auch, muss man sagen, ja, nichts gegen Standard Essen, aber das war einfach eine Zeit, also bis 2000 war das ja, da hat es, glaube ich, an wenigen Universitäten, also die Kommunikation an sich als Schwerpunkt
eine Rolle gespielt. Und das Thema auch nicht wirklich. Ja.
Und da ist meine erste Frage, wenn wir jetzt hier hinschauen, wie wir jetzt Kommunikation, wir haben ja unseren durchaus einen Schwerpunkt hier und das ist auch ein toller Schwerpunkt, wenn wir den jetzt uns anschauen, schauen wir da nicht so ein bisschen zu viel aus unserer Bubble? Also wir sind alles hochausgebildete Wissenschaftler oder Mitarbeiterinnen, die das natürlich auf einem hohen Level machen, mit viel Theorien. Ich höre immer eure Theorien und immer ganz viele Namen, Kommunikationsnach und
Geschröms. Gedöns, hat Schröder früher gesagt. Ja, Gedöns.
Genau. Nee, aber ich meine das nicht als Gedöns. Ich meine nur, wir sind da sehr intellektuell unterwegs, sehr verkopft. Ist es wirklich das, was wir nachher brauchen? Ich nenne ein Beispiel. Ja. Letzte Woche hatte ich eine Patientin, ich weiß gar nicht mehr, wo die ursprünglich herkam, und die hatte ihren Mann dabei und die konnte kein Wort Deutsch. Mhm. Die war schon seit 12 oder 15 Jahren in Deutschland und die konnte kein Wort Deutsch. Jetzt hat mich das natürlich vor die Herausforderung gestellt, dass ich ja den Mann im Prinzip aufkläre, also sie brauchte eine Operation. Jetzt habe ich den Mann aufgeklärt und ich wusste gar nicht, was passiert. Also für mich war das ja eine Blackbox.
Ja, klar.
Ich kläre
und wenn die Dynamiken haben, die nicht förderlich sind, kriegst du davon nichts
mit. Da kriege ich nichts mit.
Genau.
Und das fand ich interessant. Und da habe ich auch, das war nämlich genau der Punkt, ich wusste, dass wir diesen Podcast machen, aber genau der Punkt, dass ich darüber nachgedacht habe, wir können nicht alles mitdenken, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber können wir das überhaupt irgendwie verankern? Weil wir sind ja wirklich sehr in diesem Modus, der Patient ist Teilhaber oder Teilhaberin des Ganzen. Wir entscheiden das gemeinsam und ich bin sozusagen der Coach, der die Möglichkeit aufzeigt und dann ist er nicht dabei die Eigenverantwortung im Patienten und ich nehme den oder diejenigen mit. Anders als vor 30 Jahren, die direktive Medizin, wir machen das jetzt so, Punkt. Kommen wir gleich auch nochmal zu, weil manchmal habe ich das Gefühl, da muss ich eher so sein mit, wir machen das jetzt so.
Es, also
ich habe schon viele Dinge aufgemacht, die mir im Kopf rumschwirren. Ja. Wie gesagt, Bühne frei.
Ja, alles klar. So, die nächsten 4,5 Stunden. Nein, also ich fange erstmal damit an, ja klar, Theorie alleine reicht nicht. Ne, da bin ich komplett bei dir. Man sollte ein bisschen was drüber wissen, aber es lohnt jetzt nicht irgendwie, gerade wenn man guckt, es gibt dann in dem Bereich so viele Theorien, die sich kloppen und prügeln, ob das, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ob es jetzt Transkulturalität oder Interkulturalität, damit fängt es dann an, wo ich denke, ja, das ist eine interessante Debatte, die hat aber in der Praxis nicht, also man muss das Ganze trainieren. Das ist ein wichtiger Punkt, deswegen, also das machen ja auch manche Standorte, dass die mit SPs, wobei ich selber da das Problem schon mal häufig hatte, dass es schwierig ist, Schauspieler zu finden, zum Beispiel aus gewissen migrantischen Gruppen, die auch eingesetzt werden wollen und die das auch gut hinkriegen und so weiter. Das ist einfach, da gibt es einfach weniger aus dem Bereich. Und dann ist es schwieriger, gerade wenn man jetzt in kleinen Standorten ist. In Köln und Berlin ist halt kein Problem. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einer kleineren Unistadt bin, die nur irgendwie ein kleines Theater hat oder so, dann ist es schon schwieriger, an die Leute dran zu kommen. Aber das ist ein Punkt, also ich muss das trainieren, praktisch, in Simulationen, in Rollenspielen. Ja. Und ich muss vor allen Dingen auch sensibilisiert sein. Denn in der Tat kommen viele, nicht alle, aber viele von uns aus dieser Bubble, dass wir, glaube ich, gar nicht genau wissen, welche Probleme und Bedürfnisse da teilweise unterwegs sind. Mhm. Und dass es Regionen gibt zum Beispiel auf der Welt, wo es völlig normal ist, dass die Familie mit aufgeklärt wird und mitentscheidet. Dass es Regionen gibt, wo völlig normal ist, dass man sagt, der Patient ist so schwer krank, den belasten wir jetzt nicht noch mit der Diagnose, das übernimmt jetzt die Familie. Und zwar aus einer positiven Sicht heraus, ja, nämlich aus der Idee, der soll jetzt noch selber was entscheiden, ist völlig überfordert, damit wir entlasten den an der Stelle. Und du kennst ja sicherlich auch Beispiele, wo Patienten in der Tat dann völlig überfordert sind und überhaupt nicht irgendwie, ne, also die sollen halt alles entscheiden, aber können das teilweise gar nicht. Oder wenn wir so Fälle haben, wo ganz viel Besuch da ist, ist ja so ein Klassiker, wo dann sagen, jetzt ist schon wieder die halbe Familie da und so weiter. Und wenn man da aber zum Beispiel weiß, dass das in manchen Kulturen eben, es gilt als gesellschaftliche Pflicht, zum Beispiel im Islam, dass man sagt, der Krankenbesuch, das macht man halt so. Mhm. Ich habe auch mal einen Kollegen, dem habe ich dann auch mal gefragt, sagt, ja, ich habe da auch keinen Bock drauf, aber ich muss da halt hin. So, dann ist so wie, man muss am Sonntag in eine Kirche. Mhm. Man macht das halt so. Mhm. Ne? Und solche Sachen. Und wenn man da, glaube ich, ein bisschen sensibilisierter wird, dann kann man manche Situationen schon mal irgendwie anders angehen, dass bestimmte Erfahrungen vielleicht halt anders sind, als man die selber hat. Mhm. Und um noch ein Beispiel zu bringen, ist, es geht darum, wenn man über diese Sensibilisierung, wenn man darüber dann überlegen kann, okay, die könnten eine andere Perspektive auf die Dinge haben. Ein anderes Beispiel ist noch, wenn häufig gesagt wird, also ich mache das Thema auch in Fortbildung zum Beispiel, und dann wird häufig gesagt, ja, dann gehen die mit viel Skepsis uns gegenüber, treten die auf, aber gleichzeitig auch so bei so Hausbesuchen in der Pflege oder so. Mhm. Und dann werden wir da plötzlich mit Essen überhäuft und mit Geschenken, die dürfen wir alle nicht annehmen, und dann ist schon sofort so eine komische Stimmung und so weiter da. Wenn man dann aber zum Beispiel weiß, dass manche Gesellschaften so unterwegs sind, dass die Ressourcen nicht viel vorhanden sind, dass auch alle genug bekommen können, dann ist klar, dass das Verhältnis zu der Person, von der ich da was brauche, extrem wichtig ist. Und dass ich da vielleicht dann einen Kuchen mehr auftische und eine Tasse Tee mehr anbiete, in der Hoffnung, wenn unsere Beziehung gut klappt, habe ich eher eine Chance drauf, was zu kriegen. Und wenn das dann auch noch abgelehnt wird, denke ich direkt, das war's. So. Und wenn man solche Sachen mal so ein bisschen sich überlegt, dann, wie gesagt, es muss nicht die Konsequenz sein, wir müssen alles anders machen. Und auch, was dann manche sagen, ja, müssen wir jetzt uns jetzt irgendwie anpassen an andere Sichtweisen oder so. Das ist gar nicht unbedingt das Ziel. Aber einfach mal zu überlegen, wir kommen eben aus einer Bubble, wir haben spezifische Erfahrungen gemacht. Und denken, was ich erlebt habe in meinem Leben, war immer, wenn ich eine Versorgung brauchte, war sie da. Richtig. So, ich musste vielleicht ein bisschen warten, aber sie war immer da und immer ausreichend da. Und das haben andere nicht gemacht. Und ich glaube, das kann so ein bisschen was sein.
Das heißt, der erste Punkt wäre Aufklärung, um möglichst viele Szenarien zu verstehen, die auf mich zukommen können.
Ja, oder einfach mal, also es gibt ja hier diesen, also ja, Perspektivwechsel gucken, dass man dazu vielleicht so ein bisschen imstande ist. Und wenn man überlegt, jetzt, keine Ahnung, jetzt hat jemand die Migrations- oder die Fluchterfahrung gemacht oder der kommt aus dem System. Auch ein anderes Beispiel, wenn über diese starke Schmerzdarstellung häufig, ne, wo es dann diese abwertenden Begrifflichkeiten für gibt, wo es auch schon Studien gibt, die nachgewiesen haben, dass dadurch Leute schon schlechter behandelt wurden, weil eben gesagt wird, ah, das ist bestimmt hier Mittelmeersyndrom und so weiter. Wenn auch hier, wenn ich aus einer Gesellschaft komme, wo die Ressourcen begrenzt sind, wo eventuell eine Bezahlung der Behandlung über die Familie laufen muss, weil es anders nicht geht, naja, dann stelle ich meinen Schmerz eher ein bisschen stärker als ein bisschen schwächer dar. In der Hoffnung, dass das was bringt. So, ne? Das soll nicht alles entschuldigen, so. Aber darüber, ich glaube, ich finde, da kann man an manchen Stellen gedanklich hängen bleiben und dann sagen, okay, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, warum so Sachen so laufen, und interpretiere die nicht primär als, das stört. Ne? Ja, es ist, das Problem ist, dass solche Sensibilisierung Zeit und Ruhe brauchen. Davon haben wir im Medizinstudium ganz viel. Ne? Und das ist das Problem. Eigentlich braucht man so Selbsterfahrungsübungen und so weiter, wo man solche Sachen, da gibt es schöne Trainingsmethoden zu. Eine Sache, die habe ich von der Kollegin aus Düsseldorf übernommen, die mache ich gerne, ist zum Beispiel, dass man fragt, am Anfang ist es so ein zweistufiges oder manchmal dreistufiges Art Rollen- oder Gruppenspiel, dann frage ich am Anfang, Sie bekommen eine Reise geschenkt, so welches Land wäre das, wo Sie am wenigsten gerne hinfahren würden aufgrund der kulturellen Situation? Mhm. Das geht jetzt gar nicht um Krieg oder so, sondern so, und dann kommen halt, was weiß ich, angefangen von Nordkorea über im Iran, Saudi-Arabien, keine Ahnung, manchmal kommen auch komische Sachen wie USA oder Frankreich, obwohl bei USA kann man inzwischen auch schon wieder verstehen, ne, aber solche Sachen. Und dann ist der zweite Schritt, okay, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in dem Land für 4 Jahre beruflich verpflichtet da zu sein mit einem Partner, Partnerin und 2 schulpflichtigen Kindern. Wie fühlen Sie sich und wie reagieren Sie? Mhm. Und dann sammeln wir immer so Sachen zusammen und dann kommt halt immer, ist interessant, dann kommen immer so Sachen raus, so, naja, also wenn ich die Wahl habe, dann schicke ich die Kinder auf eine deutsche oder internationale Schule. Mhm. Ne? Also wir wohnen natürlich, wenn es geht, auch in einem Viertel, wo irgendwie viel Deutsche oder irgendwie Englischsprachige wohnen. Ja, zu Hause sprechen wir Deutsch, weil wir sind ja auch nur 4 Jahre da und so weiter. Mhm. Und ich glaube, du merkst jetzt schon, wo der Zug hinfährt. Am Ende guckt man sich das so an und merkt, ach guck mal, das sind ja eigentlich so die Verhaltensweisen, die wir hier auch häufig von Migranten sehen. Dass die Sprache nicht lernen, dass die in ihren Communities bleiben und so weiter. Und ja, und wenn man sich überlegt, dass die Gastarbeiter, das war ja der Begriff damals, alle Seiten, sowohl die Deutschen wie auch die Migranten, die hergekommen sind, haben alle gedacht, das ist jetzt 2, 3, 4 Jahre und plötzlich waren es 8, plötzlich war es 10 und ich kann die Sprache immer noch nicht. Richtig. Das war nie so geplant. Oder von den wenigsten, sagen wir mal so. Und das ist, also solche Sachen, mit solchen Trainings und Übungen, da kann man solche Gedankenspiele gut antriggern. Oder ich mache dann manchmal auch ein Rollenspiel mit denen, da sollen die zum Beispiel was bekommen von einer Behörde, was aber so nicht vorgesehen ist in dem Land. Und alle, die das Rollenspiel spielen, scheitern immer. Weil der Vertreter von den beiden, das ist immer so ein Zweier-Setting, der die Behörde spielt, sagt immer, bei uns ist das so. Und da kann die andere Person erzählen und argumentieren, wie sie will. Und das sind so Erfahrungen. Wenn man die mal gemacht hat, glaube ich, dann kann man die Sachen anders einschätzen.
Gut, das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, ich möchte das für mich so subsumieren. Das ist so ein bisschen, weil wir manchmal aufgrund von dem Fokus, den wir vielleicht mehr auf der Kultur haben oder auf eigenen Vorurteilen vielleicht auch, dass wir eine unzureichende Individualisierung haben. Also, dass ich nicht auf den Patienten gucke, weil ich die Dinge nicht verstehe.
Ja, das ist... Ganz kurz, ich glaube, das hat mal der Michael Knipper gesagt, schöne Grüße nach Gießen, wenn er noch da ist. Der hat immer gesagt, so eine fremde Kultur ist auch immer, oder es war ein Zitat, das er gebracht hat, ist auch immer eine Lupe auf die eigene. Ja. So, und in dem Fall ist es nämlich so. Ja, nämlich so Clash mit anderen Kulturen zeigen, was in unserem System falsch läuft. Nämlich wir gehen nicht auf den im einzelnen Patienten ein.
Ja, genau. Das habe ich jetzt verstanden. Das wäre jetzt ein Lernziel, wo ich eben jetzt erreichen möchte, dass diese Zusammenhänge verstanden werden, mit der Hoffnung, dass sich vielleicht eine Haltung ändert.
Ja, zum Beispiel.
So im besten Fall.
Ja, eine Haltung irgendwie verändert
Okay, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, dass man da das Verständnis hat. Denn ich habe jetzt auch 2, 3 Dinge gehört, die mir vorher nicht so klar waren. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter und wir werden dann noch eine Folge machen zwischen, wie läuft es dann, wenn ich letztlich arbeite, was ist dann anders plötzlich? Und
als ob man da arbeiten würde in dem Beruf.
Ja, stimmt. Also, aber was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn ich jetzt noch mehr anbieten möchte? Also ich habe jetzt die Herausforderung, dass ich eine Aufklärung machen möchte und mein Gegenüber spricht nur bruchstückhaft Deutsch. Ich habe das Gefühl, der oder diejenige ist ablehnend, vielleicht ist es aber auch nur... Angst. Wie lerne ich dann wirklich die Kommunikation? Welchen Skill kann ich dann lernen?
Ja,
wie?
Genau, also Skills zum Beispiel, dass man, also fängt ganz banal an, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht genau, ob die andere Person bei einer Aufklärung, ob die das richtig versteht, stellt man halt ein paar offene Fragen und guckt, was war für sie jetzt das Wichtigste von dem, was ich gerade erklärt habe. Und dann, oder so ähnlich, dann merkt man relativ schnell, ob da die basalen Sachen angekommen sind oder nicht zum Beispiel. Das ist was. Oder wenn wir in dem Bereich der Skills bleiben, werden wir mit einem Dolmetscher zu tun haben.
Richtig.
Was extrem schwierig ist, fast alle tendieren dazu, sich irgendwann mit dem Dolmetscher zu unterhalten.
Absolut.
Weil das ist ja auch die Person, die mich adressiert. Also der Patient gerät immer mehr aus dem Fokus und ich spreche am Ende mit dem. Das ist dann, es ist vor allen Dingen für die Beziehung zum Patienten, zur Patientin nicht gut. Und zum Zweiten aber auch, gerade wenn ich so Beziehungen habe, wo ich dominante Personen habe, die eine Agenda haben oder die Wünsche haben oder die irgendwie mehr sagen wollen, als ihnen eigentlich zusteht in dem Setting, das begünstigt das natürlich extrem. Ne? Also da Und da zu trainieren, das kann man gut mit, das machen auch Standorte zum Beispiel, dass die wirklich trainieren. Nein, ich bleibe mit dem Blickkontakt und so weiter beim Patient oder bei der Patientin. Gute Dolmetscher, Profis, setzen sich ganz bewusst nicht ins Sichtfeld zum Beispiel, damit die von außen reinreden quasi. Das machen Laien aber nicht.
Nee.
Ne? So, also das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Und es gibt zum Beispiel auch eine Strukturmatrix, die können wir hier auch mal anhängen oder verlinken. Die haben wir publiziert, wo es darum geht, zum Beispiel Laiendolmetschung, was ja der Standard ist, leider. Ne? Es ist ja so krass. Ne? Es ist inzwischen gut nachgewiesen, dass Patientinnen und Patienten mit einer Migrationsgeschichte schlechter versorgt werden. Fehl, über- oder unterversorgt werden.
Das ist ja, ne? das ist ja jetzt keine Überraschung.
Ja, pass auf.
Kommunikation macht den Hauptteil einer guten.
Jetzt warte doch mal, ich bin da noch nicht fertig. So. Und dann guckst du dir aber an, dass die Forderung, dass Krankenkassen Dolmetscher bezahlen sollen, seit Jahren zurückgewiesen werden. Nee, dann macht man nochmal ein CT mehr oder ein MRT mehr, was Schweinegeld kostet, Aber zu sagen, ich bezahle mit 15 Euro hier einen Dolmetscher pro Stunde, irgendwie, der mir das dann macht oder so, nee, das geht nicht. Ja. Ne? Das ist was mich auch tierisch nervt. Ja. Aber wie bin ich da hingekommen? Genau.
Also, Höckchen, Stöckchen, irgendwie so auf
dem Weg. Aber eben zu lernen, wie kommuniziere ich, wenn Dolmetscher dabei ist und wie lerne ich diese, das war die Publikation, die ich angesprochen habe, so Situationen auch wahrzunehmen und einzuschätzen. Und wenn ich das Gefühl habe, hier sind so 3-4 Kriterien, die sind echt schwierig, also hier ich habe einen sehr dominanten Bruder plötzlich hier, der für seine Schwester oder so irgendwie sowas, dass man da auch merkt, dann zu sagen, nee, wir müssen hier ein anderes Setting schaffen. Also wir müssen... Wie auch immer. Was dann, das ist natürlich auch nicht in Notfällen schon mal gar nicht. Ist auch alles klar, aber wenn Möglichkeiten da sind, dann. Ja.
Also wir fahren ja mit jeder Folge noch mehr auf, auch mehr interessante neue Felder. Also es kommt immer noch mehr dazu und immer noch mehr drauf, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, das ist auch ein Problem.
Das ist auch alles wichtig. Wo siehst du das dann? Siehst du das dann longitudinal, immer mal wieder oder anlassbezogen?
Jetzt konfrontierst du mich mit meiner eigenen Kritik am System. Das ist gut, Robert, sehr gut. Er freut sich sehr, er freut sich diebisch, möchte ich sagen. Also zum einen, es ist interessant, wenn man mit dem Thema im Studium kommt, war es früher häufig so, dass das Interesse überschaubar war. Die hören sich ja alle mal an, aber spielen auch keine Rolle. Wenn du das Thema aber als Fortbildung machst später, kommen relativ viele, weil da waren Kontakte, da waren Erfahrungen, man hat gemerkt, ich komme nicht weiter und auf einmal ist der Bedarf da. Es ist halt die Frage, hole ich den Bedarf dann ab, wenn er entsteht, in der Weiterbildung quasi, oder schicke ich die schon mit Tools raus? Ich fände mit Tools rausschicken besser, aber dafür müsste man mehr Freiräume haben, mehr Zeit, klar kann man das auch integrieren in manche Themenfelder und so weiter, aber wir wollen ja so viel longitudinal integrieren. Das ist das nächste Metaproblem der medizinischen Ausbildung.
Absolut.
Jetzt haben wir alle Stundenpläne voll, da ist einfach kein Platz mehr.
Ja.
Jetzt machen wir longitudinal noch mehr da rein. Ja. Die Ethik, die Kommunikation, alles Mögliche, das ist ja am Ende auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Das wäre aber eigentlich der beste Weg, aber in der Tat, da ist es schwierig, das unterzubringen. Ne? Und wie gesagt, fürs Training ist es auch so, dass es schwierig ist, die geeigneten SPs zu finden. Ja. Ich hatte mal einen SP mit türkischen Wurzeln, der hat sich schon immer beschwert, der hat in Köln viel auch bei so Serien gesagt, der sagt, er wird immer für Klischeerollen besetzt, er ist immer der Türsteher, er ist immer der, ne, so der Assi, so sagt er, das nervt ihn schon, er würde immer gerne mal was anderes spielen. Und dann haben wir den eingesetzt für eine Rolle, wo er einen türkischen Vater gespielt hat, was eine Rolle spielte und der halt eben ein bisschen konservativer unterwegs war. Und die Studis haben es nicht hingekriegt, nachher im Feedback Rolle von Person zu trennen.
Krass.
Sie sind immer wieder reingerutscht. Ja, du bist ja so oder du warst ja so und so.
Ja, ja, ja.
Und das hat den so getriggert, dass wir haben das ausführlich nachbearbeitet, dass er gesagt hat, ich möchte das nicht mehr spielen. Ich bin so nicht und ich will so auch nicht sein. Und hier werde ich konfrontiert mit Vorurteilen. Aber das war interessant, dass die Vorurteile da plötzlich so rauspitchen.
Ja. Also ich sehe als große Herausforderung auch, dass wir ja Patienten aus ganz verschiedenen Kulturkreisen haben. Das ist ja wirklich so. Und das mir hilft es dann meistens, mich einfach auf meine eigene Basis zurückzuziehen. Also einfach das, was ich einfach diese grundlegenden Eigenschaften, freundlich, zugewandt, zuhören. Aber trotzdem habe ich häufig das Gefühl, ich erreiche manche Personen eben nicht. Ne? Die einen sagen, ja, ist mir alles egal, mach halt, das gibt es ja auch. Und denkt man sich auch, ist das jetzt okay? Also, dass wir das jetzt einfach so machen, weil wir sind ja anders ausgebildet heutzutage.
Ja, ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, finde ich auch, diese ganzen unterschiedlichen Zielgruppen.
Ja, man kann ja auch jetzt nicht erwarten, dass du alle Kulturen, Länder und Religion irgendwie parat hast, plus noch Subgruppen oder so. Also es gibt ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ich bin auf einer Veranstaltung mal gefragt worden, wie ist er denn der Russe? Und da habe ich gefragt, Gegenfrage, wie ist er denn der Deutsche? Ja, kann man so nicht sagen. Ja, genau. kann man auch nicht sagen. Ne? Genau. Also diese Idee, es gibt den arabischen Patient, den im russischen, das ist ja nicht so. Es gibt ja auch nicht den deutschen Patienten so. Ne? Ja. Und man kann natürlich auch nicht erwarten zu sagen, bereite dich jetzt bitte auf alles vor. Du bist ja kein Soziologe oder so im Zweitberuf. Nee, ne? Deswegen, da hast du schon recht. Was man machen kann, es gibt so ein paar niedrigschwellige Sachen. Man kann zum Beispiel halt hingehen und so ein bisschen was, es gibt so eine schöne Handreichung, werden wir auch verlinken, von, ich glaube, Peintinger heißt der. Das ist so ein kleines Heftchen zu den Weltreligionen, die größten Do's und Don'ts im Kontext von Medizin. Ja, so, da kann man mal irgendwie auch im Dienst mal abends lesen, da kann man sich irgendwo ins Regal stellen. Ja. Das ist so eine leichte Lektüre im Grunde, um so ein bisschen was im Kopf zu haben, wenn ich mich da jetzt damit nicht auskenne oder so. Das ist ein Punkt. Und ansonsten muss man gucken, und das ist ein Haltungsthema und das ist ein schwieriges Haltungsthema, dass man eben daran arbeitet, sich zu öffnen und dass man so Sachen wahrnimmt und dass man, und das ist auch schwieriger, so Wahrnehmungen kommuniziert. Also wenn du sagst, ne, ich habe hier die Wahrnehmung irgendwie, da ist noch was, oder der sagt so, ja, machen Sie mal, aber so richtig, dass man dann versucht, das zu kommunizieren und zu sagen, entschuldigen Sie, ich habe gerade irgendwie die Wahrnehmung, so richtig treffen wir uns nicht oder Sie haben noch Fragen, wollen die aber nicht stellen. Ist der Eindruck, täuscht das oder ist da so, ob das dann immer klappt, ist eine andere Frage, aber man muss, daran muss man arbeiten.
Aber darum geht's auch schon. Ich kann so vielen Patienten und Patientinnen nicht sagen, ich habe die Wahrnehmung das. Das verstehen die nicht. Nein, das ist so. Das ist, glaube ich, auch da, dass man eine klare, deutliche, etwas einfachere Sprache. Das ist ja nicht unhöflich, aber das ist wirklich, das passiert mir immer wieder, dass ich in meiner normalen Kommunikation bin und höflich.
Ja, wobei deine normale Kommunikation ist akademisch. Das merkst du halt nur nicht mehr, ne?
Das merkst du nicht, aber die meine ich. Diese Art der Kommunikation meine ich. Und das kommt häufig nicht an, weil natürlich große Fragezeichen sind. Und dass man muss klar und gerade raus. Und ich glaube, das würde ich zum Beispiel mir vorstellen, wenn ich ein Seminar mache, ein Kommunikationsseminar oder so, oder auch mit einer SP, dass ich auch bewusst so etwas übe. Nicht nur, um Menschen zu diskriminieren, dass ich sage, ich spreche einfach die einfache Sprache mit dir, sondern um die wirklich zu adressieren. Weil das ist das, was mir auch schon selbst ganz häufig passiert ist.
Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig. Einerseits hast du recht, ne? Also man muss, wenn man sprachlich zu sehr vorbeispricht, dann bringt es gar nichts, was man da gerade tolles strategisch plant oder so. Auf der anderen Seite, es gibt so diesen, das nennt sich Xenolekt, wie wir manchmal sprechen von Ausländern, von denen wir denken, die sprechen schlecht Deutsch. Ne, da haben wir ja so Tendenz lauter, ne, irgendwie Tendenz zum Duzen, kurze Sätze und so weiter. Manche Sachen sind hilfreich, manche Sachen geht so. Das Problem dabei ist, man versteht eine Sprache häufig besser, als man sie spricht. Kennst du aus dem Englischen. Ja, ne? Bei mir, mein Englisch, es geht so. Mhm. Auf Vorträgen, so, das tut manchmal ein bisschen weh, glaube ich, den Zuhörenden. Aber ich kann gut verstehen und ich höre Filme und so auf Englisch und Serien und so weiter. Das heißt, du kannst tendenziell eher mitkriegen, dass jemand so mit dir spricht, auch wenn du selber sprachlich nicht unbedingt aktiv so gut bist. Und da kannst du dich natürlich, ich will jetzt nicht, Diskriminierung ist immer so ein großes Wort, aber es kann sich doof anfühlen. Ja, wenn du plötzlich denkst, der spricht mit mir, als wäre ich irgendwie, ne, so. Also das ist ein Punkt, und da ist ein Spannungsfeld. Ja, weil einerseits brauchst du manchmal so eine direkte, einfache, klare Ansprache, sonst kommt einfach die Info nicht rüber. Und du hast jetzt nicht das Backup, je nachdem, wo du arbeitest, dass du da 10 Übersetzer warten hast. Ja. Die Pflegekräfte, die immer genommen werden, die haben auch keinen Bock. Ja. Also die sagen ja auch, ich hab noch einen normalen Beruf, ich bin nicht Dolmetscher vom Beruf. Das ist das eine Problem, aber auf der anderen Seite halt muss man irgendwie aufpassen, dass man das nicht die Person nachher das Gefühl hat, die wird hier irgendwie...
Richtig. Es geht mir aber eher darum, also ich glaube, dass ich kann ja nur von mir sprechen, ich mit jedem Patienten, jeder Patientin gleich spreche, zunächst. Also ich spreche mit allen gleich. Also ich rede immer, wie ich auch hier rede. Mhm. Aber es geht dann eher so, dass ich manchmal in fragende Augen gucke. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, etwas geradliniger zu werden. Ja, und auch, ich glaube, auch das muss man üben. Ohne dass das dann direkt so direktiv laut und...
Und man kann das ja auch gut framen.
Unhöflich.
Genau, man kann das ja auch so framen, dass das noch nett und angenehm und akzeptabel ist.
Absolut,
so, ne?
Absolut.
Aber das, ich glaube, wenn man das selten macht, ist das was man trainieren muss.
Ja, muss man trainieren. Das denke ich auch.
Wir sind ja auch gewöhnt, aus Höflichkeitsgründen viel in Konjunktiven und so zu sprechen und so weiter. Und das rauszunehmen, wirkt für uns immer sehr harsch direkt. Ne?
Absolut.
Und das ist ein Punkt. Wir haben uns jetzt ganz lang noch, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, wir haben uns jetzt mit Kommunikation beschäftigt. Was eben auch noch zu bedenken ist, sind natürlich auch die Werthaltungen. Mhm. Also wie stehe ich eben zum haben wir vorhin schon gehabt, zum Einbezug der Familie, wie stehe ich zum, wo es ein großer Bereich ist, ist zum Palliativbereich oder zum Lebensende, wie stehe ich da zu welchen Maßnahmen und so weiter, oder wie stehe ich zu im Kontext des Lebensanfangs, wie stehe ich da zu bestimmten Sachen und so, und das ist
Ablehnen von Therapie.
Ablehnen, ja genau, ne? Und das sind auch so Sachen, glaube ich, wo es manchmal auch schwierig ist, tolerant zu sein. Ne? Also da gibt es ja, also das prominenteste Beispiel bei Ablehnung von Therapie ist ja Bluttransfusion bei Zeugen Jehovas, das kennt ja jeder, das Beispiel. Klar. Und trotzdem ist das extrem schwierig, damit umzugehen. Ne? Aber das sind so Sachen, also unterschiedliche Werthaltungen, die vorkommen können. Wie gehe ich damit um? Wo sehe ich auch bei mir die Grenze, dass ich jetzt sage, nee, mache ich nicht mehr oder so. Ich hatte mal den Fall von einem Allgemeinmediziner, der hat erzählt, dass eine Familie nach Afrika gefahren, ich weiß das Land nicht mehr, ich finde immer doof, von dem Kontinent zu reden, so als wäre es ein Land, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, auf jeden Fall darunter gefahren sind, um das Mädchen beschneiden zu lassen. So, das haben sie gemacht, kamen dann wieder und wollten bei ihm dann in die Nachsorge. Ne, und eigentlich wollte er das nicht, aber er hat gesagt, naja, wenn ich es nicht mache, wer macht's denn dann? So, und ich kann wenigstens jetzt noch versuchen, das Bestmögliche an Nachsorge zu leisten, weil es ist jetzt eh schon passiert. So. Das sind so Fälle, das ist ein extremer Fall, das ist ein krasses Beispiel, aber daran kann, glaube ich, kann man nochmal so, also wie fühle ich mich da, wie positioniere ich mich da, ne? Oder eben, um ein leichteres Beispiel zu nehmen, was ich vorhin hatte mit dem Krankenhaus, mit dem vielen Besuch. Ich kann mir vorstellen, dass das nervt. Also ich habe das noch nie so erlebt im Beruf so, aber ich kann mir vorstellen, dass das nervt. Aber wenn man dann ein Zimmer weiter guckt und die Oma da sieht, die seit 3 Wochen da ist und da besucht, und da kommt kein Besuch. Ich glaube, da, ne, also als Kontrast so. Absolut, ne? Also das Problem ist, eigentlich braucht die Beschäftigung damit immer wieder eigentlich Ruheräume und Phasen, um sowas zu durchdenken für sich. Ja. Und auch zu merken, hey, der ist Stopp. Da will ich nicht und da habe ich, ne, so, und da kann ich vielleicht mal ein bisschen toleranter sein, da aber eben auch nicht. Also wie gesagt, ne, so, aber das ist eben das Problem, dass das schwierig zu realisieren ist. Und deswegen ist es häufig an vielen Standorten, ist es dann, weil ich sag mal, eine Vorlesung zum Thema, ja. 2 Stunden, ein bisschen was über Kulturtheorien und oder so, und dann kommt irgendwie 2 Übungen im Skills Lab. Das ist besser als nichts, gar keine Frage.
Ja, verstehe.
Aber ich eigentlich bräuchte es so, weiß ich nicht, einen halben Tag an Reflexionen und Selbsterfahrungsgeschichten, am besten so im fortgeschritteneren Studienteil nach dem Blockpraktika oder nach den Formulaturen, um solche Sachen dann mal ich weiß, das haben wir alle nicht, aber ich kann ja mal träumen.
Ja, also sehr interessantes Thema auf jeden Fall und nicht ein so großes Thema, dass man, was wird es wahrscheinlich nie in Curriculum pressen können, weil wir haben jetzt schon über so viele Dinge geredet.
Ja.
Aber ich finde das spannend und ich nehme mit, die Sensibilisierung ist wie so häufig das A und O, finde ich, dass man weiß, worum es geht und Dinge versteht und einfach, glaube ich, schon, wenn man ins Berufsleben startet, zumindest schon mal sich gedanklich damit beschäftigt hat, um dann einzelne Akzente zu setzen.
Ja, und eben mal vielleicht wirklich an so einen Perspektivwechsel denken. Wer selber mal in einem anderen Land im Gesundheitssystem war, wo er die Sprache nicht oder nicht gut spricht, du bist so verunsichert. Bei jedem Piep bist du völlig verunsichert, weil du einfach nicht weißt, ist das schlimm, ist das nicht schlimm und so weiter. Also wer die Erfahrung mal gemacht hat, der kann, glaube ich, ein bisschen verstehen, warum da manchmal große irgendwie Unsicherheit da ist. Das ist so.
Ja,
genau. Ja, wir hoffen, wir konnten euch das Thema ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, es steht in den Quellen, steht ein bisschen was drin und man kann einfach irgendwie hoffen, dass es weiter geführt wird und es wird ja auch von Akteuren beforscht und nach vorne gebracht, auch in der Lehre, und wir hoffen, dass das weitergeht. Und in diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao, ciao.